Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn wir uns diesen Abschnitt im Epheserbrief durchlesen, von Kapitel 3, von Vers 3 an bis Vers 14, da merken wir und spüren wir etwas davon. Hier geht es nicht um Lebenshilfe, sondern hier geht es um die großen Wahrheiten des Reiches Gottes im Zusammenhang mit dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Und von daher können wir dann auch mehr und mehr damit umgehen, unser Leben dementsprechend zu gestalten. Und zwar nicht um unseretwillen in erster Linie, sondern damit dadurch Gott verherrlicht wird. Das ist immer das Ziel, das wir vor Augen haben wollen, auch wenn es um die praktischen Dinge unseres täglichen Alltags geht. Hier geht es also um die großen Wahrheiten im Zusammenhang mit dem Evangelium. Nachdem der Apostel Paulus von dem großen Plan Gottes gesprochen hat, einmal alles unter dem einen Haupt, Christus, in wunderbarer Harmonie und Frieden zusammenzufassen, spricht er in den Versen 11 bis 14 von unserem persönlichen Anteil daran. Es geht also zunächst um den großen Plan Gottes, eine neue Welt zu schaffen. Und dann in den Versen 11 bis 14 geht es darum, dass wir, die wir zur Gemeinde Jesu gehören, Anteil haben an dieser neuen Welt, ein Erbteil haben in dieser neuen Welt. Und zunächst hat er dabei diejenigen im Auge, die aus dem Volk Israel zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Und schreibt dann von denen, die aus den Nationen das Heil in Christus ergriffen haben. Das ist ja ein besonderes Wunder gewesen, dass Menschen sowohl aus dem Volk Israel als auch aus den sogenannten Nationen, da geht es also um die Nichtjuden, zusammen lebten in der Gemeinde Jesu. Die große Kluft also, die zwischen Juden und Nichtjuden bestand, wurde überwunden durch das Evangelium. Er hat Frieden geschaffen zwischen den beiden durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Es geht zunächst dabei um Frieden mit Gott, dann aber auch um den Frieden untereinander. Wie das in der Praxis aussieht, dann manchmal, das ist zunächst einmal zweitrangig. Dieser Friede besteht durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist also ein großes Wunder gewesen, das dann auch von vielen bestaunt wurde. Heiden und Juden in einer Gemeinde, im Frieden miteinander, in der Anbetung Gottes. Und beide teilen eben auch diese lebendige Hoffnung zukünftiger Herrlichkeit. Sowohl die Judenchristen als auch die Christen aus den Nationen haben ihr Erbteil in der neuen Welt. Zunächst geht es um die Judenchristen und genauso wie den einzelnen Stämmen Israels zur Zeit Moses bzw. Josuas durch Los das Land zugeteilt wurde, das sie ja noch einnehmen mussten, genauso ist den Juden, die zur Gemeinde Jesu gehören, die Herrlichkeit als Erbteil bestimmt. Darüber haben wir gesprochen am vergangenen Sonntag im Zusammenhang mit den Versen 11 und 12. Sie dürfen Gott jetzt schon in seiner Herrlichkeit dafür preisen, dass sie ein Erbteil haben in dieser neuen Welt. Und wir haben darauf hingewiesen, dass das entscheidende Erbteil Gott selbst ist. Wir denken an die Leviten im Alten Testament. Sie bekamen kein Land zugeordnet als Erbteil. Es wurde ausdrücklich von ihnen gesagt, Gott selbst ist ihr Erbteil. Und das ist das Entscheidende auch für uns im Blick auf die himmlische Welt. Da gibt es vieles, was wir einmal bestaunen werden, worüber wir Gott anbeten werden. Aber das Entscheidende ist eben die Gemeinschaft mit Gott selbst. Er ist unser Erbteil. Dazu sagte einmal ein Puritaner, wenn Gott sagen würde, ich gebe dir die ganze Welt zum Besitz, du sollst alle Herrlichkeit, alle Pracht, alle Süße und alles Wohlbehagen der Welt haben. Ja, mehr noch, ich werde noch 10.000 Welten schaffen und sie dir alle geben. Und sie sollen alle vortrefflicher sein, als diese jetzige Welt es ist, so könnte das ein begnadetes Herz nicht zufrieden machen. Nur Gott selbst kann es zufriedenstellen. Gott also, Gott selbst ist unsere Glückseligkeit, die Gemeinschaft mit ihm. Er ist unser Erbteil. Und als nächstes kommt Paulus dann auf die Heidenchristen zu sprechen. Und er gebraucht dabei zwei Bilder. Zum einen spricht er hier in den Versen 13 und 14 von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist und zum anderen vom Unterpfand unseres Erbes. Damit wollen wir uns jetzt ein wenig befassen. Zunächst geht es also um die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das eigentlich? Nun, in der Antike oder auch noch später gab es, wie ich las, die Sitte, Säcke, Kisten und Pakete vor der Absendung zu versiegeln, um sicher zu gehen, dass die Sendung tatsächlich von dem Absender stammte und unbeschädigt ankam. Das Siegel zeigte also an, wem die Sendung gehörte. Es war, so könnten wir auch sagen, eine Art Beglaubigung. Und davon lesen wir auch in der Heiligen Schrift, im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 27, im Blick auf die Person unseres Herrn Jesus Christus. Da heißt es, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, das ist der Herr Jesus, denn auf dem ist das Siegel des Vaters. Auf Christus also, auf dem Sohn Gottes, ist das Siegel des Vaters. Also wie man beispielsweise eine Urkunde mit einem Siegel versieht, als Zeichen dafür, dass es hier um etwas Echtes geht. Diese Urkunde wird dadurch beglaubigt. So ruht das Siegel Gottes auf seinem Sohn. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Und wir lesen davon im Matthäusevangelium, Kapitel 4, in den Versen 16 und 17 im Zusammenhang mit der Taufe unseres Herrn Jesus Christus. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Wären wir gern mal dabei gewesen, ja, und hätten das gesehen. Der Geist Gottes, symbolhaft in Gestalt einer Taube, kam auf den Herrn Jesus bei seiner Taufe, und siehe, so heißt es dann weiter, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war also die Bestätigung, die Beglaubigung des Herrn Jesus Christus durch den himmlischen Vater. Darum eben auch hier der Heilige Geist, der sich auf ihn setzte, als Befähigung, dann seinen Dienst als Messias in dieser Welt zu tun. Der Heilige Geist war das Siegel, die Beglaubigung seiner Gottessohnschaft und seiner Messianität. Das Siegel des Heiligen Geistes, das wir von Gott empfangen haben, in Christus durch ihn, macht uns klar, dass wir ihm gehören. Wir sind ein Eigentum. unseres Herrn Jesus Christus, der uns am Kreuz erkauft hat mit seinem Blut. Lasst mich an dieser Stelle noch kurz etwas einflechten, was mir persönlich immer wieder wichtig ist. Wir sind nicht ein Eigentum Jesu, weil wir uns ihm übergeben haben, sondern wir sind ein Eigentum Jesu, weil er uns erkauft hat mit seinem Blut. Die Betonung liegt also auch hier darauf, dass der Herr Jesus etwas getan hat, dass Gott in Christus gehandelt hat. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Darum sind wir ein Eigentum Gottes. Daraus folgt natürlich, dass wir uns ihm dann, soweit es vom Geist Gottes gewirkt ist, ganz hingeben. Mit unserem ganzen Dasein, mit unserer ganzen Existenz. Aber unser Vertrauen gilt dem, was Jesus getan hat am Kreuz. Da hat er uns erkauft mit seinem kostbaren Blut. Von der Zeit an gehören wir ihm mit Leib, Seele und Geist. Wir gehören also nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören ihm. Wir sind also ein Eigentum Jesu. Im Propheten Hesekiel lesen wir, dass solche, die unter den gottlosen Zuständen in Jerusalem seufzten und litten, mit einem Zeichen an der Stirn versehen wurden. Hesekiel Kapitel 9, Vers 4. Und sprach zu ihm, nämlich zu einem dieser Männer, von denen hier in Vers 2 die Rede ist, wahrscheinlich Engelwesen, und sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Es geht also um eine Art Versiegelung, ein Zeichen für Gott an denen die gottlosen Zustände in Jerusalem nicht gleichgültig waren. Im Gegenteil, die darunter seufzten und litten. Ähnlich wie bei Lot in Sodom und Gomorra. Er wurde gequält, er wurde gepeinigt durch das gottlose Leben der Sodomiter. In Offenbarung Kapitel 7 lesen wir, dass 144.000 aus den Stämmen Israels versiegelt werden, bevor die schrecklichen Gerichte Gottes über diese Erde kommen. Das Siegel des Heiligen Geistes, das wir empfangen haben, ist für uns selbst nicht sichtbar. Und doch gibt uns der Heilige Geist die Gewissheit, dass wir ein Eigentum Jesus sind. Und es gehört mit zu den schönsten Erfahrungen eines Christen, wenn er darüber staunen und frohlocken kann, dass er nicht mehr sich selbst und auch nicht mehr den Satan gehört, dem Fürsten dieser Welt, sondern dem Herrn Jesus Christus. Einen besseren Herrn können wir nicht haben, ihr Lieben. Wir stehen also immer wieder vor dieser Alternative. Entweder wir selbst, der Teufel oder aber der Herr Jesus Christus. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Entweder ein Knecht der Sünde zu sein, dem Egoismus gehorchen zu müssen, letztlich dem Satan dienen zu müssen oder aber unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist das Wunderbare, dass ein Kind Gottes weiß, ich bin erkauft mit dem Blut Jesu, ich gehöre dem Herrn Jesus und darf nun ihm dienen, einem Herrn, der sein Leben für mich gelassen hat, der sich für mich geopfert hat, der für mich sorgt, der für mich da ist, der mich liebt, der mich zum Ziel ewiger Herrlichkeit bringt. In ihm, so heißt es hier, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das sehen wir, hier ist ja viel vom Heiligen Geist die Rede in diesen letzten beiden Versen dieses Abschnittes, den Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und dem Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Johannes 16, Vers 14 dazu einmal. Ein ganz wichtiges Wort im Zusammenhang mit der Lehre vom Heiligen Geist, der sogenannten Pneumatologie, so nennt man das ja mit einem Fremdwort, die Lehre vom Heiligen Geist. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Manche können ja mit dem Heiligen Geist überhaupt nichts anfangen. Aber solche, die wiedergeboren sind, die den Geist Gottes empfangen haben, sie wissen, dass die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes darin besteht, den Herrn Jesus groß zu machen. Und zwar so, wie er uns vor Augen gestellt wird in der Heiligen Schrift. Wie Johannes Seitz einmal gesagt hat, ich finde den Herrn Jesus nirgendwo schöner als in der Heiligen Schrift. Es geht also nicht um die Anbetung irgendeines einer Skulptur, eines Bildes oder dergleichen. Wir haben den Herrn Jesus Christus in der Heiligen Schrift. Sie ist es, so sagt er selbst, die von mir redet. Und der Heilige Geist öffnet uns das Verständnis dafür. Er zeigt uns in der Heiligen Schrift die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, die Herrlichkeit des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Johannes Kapitel 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Das heißt, er zeigt meine Herrlichkeit, er offenbart meine Herrlichkeit, das Wesen des Herrn Jesus, sein Erlösungswerk. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Das ist also die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Also ohne den Heiligen Geist läuft gar nichts in unserem Leben. Haben wir kein Verständnis vom Evangelium, kein Verständnis von der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, auch kein Verständnis von dem, was uns einmal erwarten wird in der Herrlichkeit. Wir haben gar kein Interesse daran. Ich habe es ja schon hier gesagt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der natürliche Mensch, so wie wir von Hause aus sind, wohl Interesse hat an allen sichtbaren Gütern dieser Zeit, aber nicht an den himmlischen Gütern. Das kann uns nur der Heilige Geist vermitteln. Und die Gewissheit zukünftiger Herrlichkeit kann uns nur durch den Heiligen Geist zuteil werden. Der Heilige Geist spielt also als die dritte Person der Gottheit, also innerhalb der Dreieinigkeit, eine ganz entscheidende Rolle für unser Leben. Von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wir sehen auch hier den Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Das können wir niemals voneinander trennen. In ihm also. Und wie sorgsam geht doch unser Herr mit uns um, mit seinem Eigentum. Von Herzen wollen wir ihm dafür dankbar sein. Das heißt also, versiegelt mit dem Heiligen Geist ist die Bestätigung unseres Erbteils, dass wir jetzt im Glauben antreten und dass wir einmal im Schauen in Besitz nehmen dürfen. Wir werden ihn schauen, wie er ist. 1. Johannes. So heißt es hier, dass der Heilige Geist der Geist der Verheißung ist. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wörtlich mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, er bestätigt das zukünftige Erbteil, das wir einmal in Besitz nehmen werden, aufgrund der Verheißung, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Er macht uns also die Verheißung lebendig, beglaubigt sie an unseren Herzen, macht uns unseres ewigen Heils, der zukünftigen Herrlichkeit gewiss. Das ist damit gemeint. Wann fand nun diese Versiegelung statt? Darauf gibt Paulus auch in diesen Versen eine klare Antwort. Er sagt nämlich, als wir das Evangelium hörten und daran glaubten. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier wird uns also mit einfachen Worten mitgeteilt, wie ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt und dadurch errettet wird. Es geht hier um Seligkeit, um Errettung. Es bedeutet jetzt schon Gemeinschaft mit dem Herrn und einmal den Himmel, das Himmelreich. Wir sollten an dieser Stelle noch einmal darüber nachdenken, wie sind wir eigentlich zum Glauben gekommen? Oder wie kommt ein Mensch eigentlich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus? Wie wird er errettet? Wie kommt er dahin, dass er sagen kann, jawohl, ich weiß, dass wenn ich hier meine Augen schließen werde, ich dann beim Herrn Jesus bin und nicht mehr in das schreckliche Gericht Gottes wegen meiner Sünde hineinkomme. Paulus erwähnt hier nicht ausdrücklich, dass die Epheser, die Christen dort in Ephesus, dass sie durch die Verkündigung des Wortes Gottes zunächst einmal zur Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit, ihrer Verlorenheit gekommen sind. Das erwähnt er hier nicht. Das setzt er einfach voraus. Und das ist das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. So sagt er im Römerbrief, durch das Gesetz, durch die Verkündigung der Gebote Gottes, indem also Menschen vor den Anspruch Gottes in seinem Gesetz, in seinen Geboten gestellt werden, kommt Erkenntnis der Sünde. Wird dem Menschen deutlich, ich kann durch das Halten der 10 Gebote nicht in den Himmel kommen. Im Gegenteil, die 10 Gebote verdammen mich. Wenn ich mich gewirkt durch den Heiligen Geist im Lichte Gottes erkenne, muss ich sagen, dass ich jedes einzelne Gebot übertreten habe. Das macht der Herr Jesus ganz besonders deutlich in seiner sogenannten Bergrede. Wer also meint, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, durch das Halten, durch das äußere Halten der Gebote Gottes vor Gott gerecht werden zu können, ist auf dem Holzweg, ist auf dem direkten Weg in die ewige Verdammnis. Das müssen wir einmal bedenken. Und wie viele gibt es da, gerade auch im Raum der Kirche? Weniger solche, die mit Kirche und mit Gott und mit der Bibel überhaupt nichts zu tun haben wollen, sondern solche, die sich im Einzugsbereich der Kirche befinden. Wie viele gibt es da, die denken, wenn ich mich an die Gebote Gottes halte, wenn ich den Gottesdienst besuche, wenn ich mal in die Bibel hineinschaue, wenn ich mal bete, dann wird Gott wohl mit mir zufrieden sein. Und ich habe ja sicherlich das eine oder andere Gebot übertreten, aber naja, gut, wem passiert das nicht? Da wird Gott schon irgendwie die Hand darüber halten, Schwamm drüber, reden wir nicht mehr darüber. Nein, so ist es ganz gewiss nicht. Viele sind da auf dem Weg in die Gottesferne. Das Gesetz, die Gebote zeigen uns, dass wir Sünder sind, dass wir sie nicht gehalten haben, dass wir verloren sind vor Gott, vor dem heiligen Gott, der eben nicht 5 Grade sein lässt. Im Gegenteil. Das wird hier einfach vorausgesetzt, dass das unter den Ephesern geschehen ist. Der Apostel Paulus kam also nicht nach Ephesus und hat gesagt, ihr Lieben, der Herr Jesus hat euch lieb, der ist am Kreuz für euch gestorben, alles ist gut. Nein, er hat ihnen zunächst einmal deutlich gemacht, ihr seid verlorene Sünder. Und wenn ihr auf diesem Weg bleibt, auf dem ihr euch befindet, dann geht ihr auf ewig verloren. Der Heilige Geist wirkte durch das Wort Gottes Sündenerkenntnis in ihren Herzen. Menschen, die nicht schlecht über sich dachten, wurden plötzlich vor Gott zu großen Sündern. Das ist das Wunder, das zunächst einmal geschehen muss. Der Mensch, der sich selbst für so gut hält, muss zu einem verlorenen, elenden Sünder werden in seinen eigenen Augen. In den Augen Gottes ist er das ja längst. Gott kennt doch dein Herz. Er weiß doch, wie wir von Natur aus sind. Aber wir wissen es nicht. Also musste das erst einmal verkündigt werden. Ohne Sündenerkenntnis gibt es keine Gnadenerkenntnis. Ohne Sündenerkenntnis gibt es keinen Eingang durch die enge Pforte auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Das Wort Buße bedeutet Sinnesänderung. Das heißt also, dass ein Mensch anfängt, Gott Recht zu geben in seinem Urteil über uns Sünder. Dass er nicht Gott auf die Anklagebank setzt, sondern sich selbst auf die Anklagebank setzt. Und zugibt, Herr, ich habe nichts anderes verdient als deinen Zorn. Das gehört zur Buße, das gehört zur Sinnesänderung. Dass wir eben von Natur aus völlig verdorben sind. Und dieses zeigte sich in Sonderheit bei den Juden in der Verwerfung des Messias. Das nennt man Selbstgerechtigkeit. Das ist der Mensch, also der braucht keine Vergebung. Bin ja nicht solch ein großer Sünder. Das ist Selbstgerechtigkeit. Deshalb lehnten sie den Messias ab. Weg mit diesem. Den wollen wir nicht. Und bei den Heiden, bei den Nichtjuden, ging es dann in Sonderheit um einen ausschweifenden Lebenswandel, wie wir es lesen in im Epheserbrief, Kapitel 4, in den Versen 17 folgende. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass er nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ist interessant, ja? Habgier und Ausschweifungen, gerade auf sexuellem Gebiet, gehören offenbar nach dem Wort Gottes zusammen. Das findet man immer wieder, dass diese Dinge zusammengehören. Habgier und Ausschweifung auf sexuellem Gebiet. Aber es werden noch andere Dinge genannt. Unwissenheit im Blick auf Gott, abgestumpft sein, Verstockung des Herzens. Das ist das, worin sich die Epheser befanden, bevor sie zum Glauben an Christus kamen. Nun aber hatte sich ihr Leben geändert. Auch das, was sie früher gelebt hatten, war eine Ablehnung des Messias. Denn Paulus schreibt hier, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Auch das ist also eine Verwerfung des Messias, wenn man in diesen Sünden lebt. Und welch eine Freude war es, als sie nun das Wort der Wahrheit hören durften. Davon ist ja hier die Rede, ausdrücklich. Das Wort der Wahrheit hatten sie gehört, nämlich das Evangelium von ihrer Seligkeit. Das heißt, die frohe Botschaft, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hatte und dass durch den Opfertod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung alles gottlose Wesen vergeben worden war. Sie konnten es nun gläubigen Herzens fassen, dass sie mit Gott versöhnt waren durch das Blut Jesu und dass sie ewiges Leben hatten. Jetzt wussten sie, ich bin ein Eigentum Gottes, ein Eigentum des Herrn Jesus Christus. Und ich habe ein Erbteil in der neuen Welt. Das wussten sie jetzt. Durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und das ist auch bei uns geschehen, wenn wir in Wahrheit zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Versiegelt wurden also die Epheser, als sie zum Glauben an Christus gekommen waren. Und so ist es auch heute noch. Lasst mich das noch vermerken, denn das ist eine wichtige Sache. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist somit keine sogenannte zweite Erfahrung. Das wird ja in bestimmten Kreisen auch gelehrt. Eine zweite Erfahrung, unabhängig jetzt von der Wiedergeburt, unabhängig von der Bekehrung. Das heißt also, man geht davon aus, der Mensch wird wiedergeboren, aber nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt auch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das geschieht dann in einer sogenannten zweiten Erfahrung. Man nennt das im Allgemeinen, bezeichnet man das mit dem Begriff Geistestaufe. Aber hier lesen wir und lernen wir, dass beides zusammenfällt. Das zum Glauben kommen und eben die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Die Umstände, unter denen jemand zum Glauben kommt, die mögen ganz unterschiedlich sein. Man muss auch nicht Zeit und Stunde seiner Bekehrung nennen können. Vielleicht hat man auch etliche Jahre lediglich ein Interesse an dem Herrn Jesus und an dem Wort Gottes gehabt, weil man sich davon ein besseres Leben versprach. Die Lösung bestimmter Probleme. Und darin liegt ein Hauptproblem bei manchen, die sich zur Gemeinde Jesu halten. Sie sind nicht zum Glauben gekommen durch Sündenerkenntnis und Erkenntnis dessen, was der Herr Jesus am Kreuz für sie getan hat, sondern sie kamen zu Jesus, weil sie Probleme hatten. Probleme in der Ehe, Probleme mit der Gesundheit, Probleme im Berufsleben, Probleme vielleicht auch in der Schule, und dergleichen, irdische Probleme, finanzielle Probleme. Und sie dachten, wenn wir jetzt zu Jesus kommen, dann wird unser Leben anders. Dann bin ich auch in der Lage, besser mit den Problemen umzugehen. Dann löst er auch meine Probleme. Aber das heißt nicht im biblischen Sinne zum Glauben gekommen zu sein. Das kann Gott gebrauchen, um den Menschen dann dahin zu führen. Aber irgendwann, wenn wirklich das geschehen ist, was Paulus hier als Versiegelung mit dem Heiligen Geist bezeichnet, im Zusammenhang mit dem Glauben, irgendwann muss der Mensch dahin kommen, dass er erkennt, ich bin ein verlorener Sünder vor Gott. Völlig unabhängig von meinen irdischen Problemen, die ich habe. Die sind mir jetzt gar nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist, dass ich mit dem lebendigen Gott in Ordnung komme. Wichtig ist, dass ich weiß, ob ich in den Himmel komme oder ob ich auf ewig verloren gehe. Dahin muss es dann irgendwann kommen. Und bei manchen ist es dann tatsächlich auch mit der Zeit dahin gekommen, dass sie das erkannten und wirklich und wahrhaft im biblischen Sinne zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind und versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Irgendwann ist es dann doch geschehen. Ich habe Vergebung meiner Sünden, ich bin mit Gott versöhnt, ich bin ein Eigentum Jesu Christi, ich bin ein Erbe des Himmelreiches. Und als solche dürfen wir dann auch gleich hier am Abendmahl teilnehmen. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Das zweite Bild, das Paulus hier verwendet, ist das vom Unterpfand. Was ist damit gemeint? Der Heilige Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Wort, das Paulus gebraucht, war ein im Geschäftsleben anerkannter Begriff. Es handelt sich hier um eine Anzahlung. Statt Unterpfand können wir auch besser sagen Anzahlung, die geleistet wurde mit der Garantie und mit der Verpflichtung, dass auch der Rest rechtzeitig erledigt werden würde. Es handelt sich also beim Empfang des Heiligen Geistes, um dieses Bild jetzt anzuwenden, wie es Paulus ja getan hat, um eine Art Anzahlung von Seiten Gottes für das, was Gott uns dann einmal in der Vollendung voll auszahlen wird. Das bedeutet A, dass wir ein Eigentum Jesus sind, wir dann erst zu seiner vollen Geltung kommen. Wir dürfen es jetzt schon wissen durch den Heiligen Geist, aber wenn wir dann am Ziel sein werden, wird das erst zur vollen Geltung kommen. Das meint Paulus hier, wenn er sagt, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, also Leibeserlösung, Vollendung, dann wird sichtbar werden, dass wir ein Eigentum Jesus sind. Das, was wir jetzt im Glauben haben, wird dann sichtbar werden. Und es bedeutet auch eben die Inbesitznahme des Erbes. Jetzt haben wir das Erbe im Glauben. Der Heilige Geist, mit dem wir versiegelt sind, macht uns das klar, das Erbe gehört dir, aber du siehst es noch nicht. Wenn du das einem Ungläubigen erzählst, der denkt, naja gut, ist vielleicht was für ihn, aber für mich ist das nichts. Für mich zählt nur das, was ich im Portemonnaie habe und was für mich sichtbar ist. Aber für den Gläubigen ist das Gewissheit. Aber dann, wenn wir am Ziel sein werden, wenn wir vollendet sein werden, dann werden wir das sehen. Dann werden wir Gott schauen. Das ist damit gemeint. Welcher ist das Angeld unseres Erbes, jetzt schon eine Anzahlung durch den Heiligen Geist, zu unserer Erlösung, Leibeserlösung, dass wir sein Eigentum würden, das heißt also, dass wir Gottes Kinder sind, sein Eigentum sind, wird dann offenbar sichtbar zum Lob seiner Herrlichkeit. Jetzt kosten wir etwas davon. Eine Anzahlung haben wir, so sagt Paulus hier. In mancherlei wunderbaren Erfahrungen, die wir machen mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist herrlich. Lest euch mal Psalm 119 durch. Das Wort Gottes ist wunderbar. Es erfreut, er erquickt uns. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Es sollte jedem Einzelnen morgens schon so gehen, wenn wir die Bibel lesen, dass wir gestärkt und erquickt werden durch das Wort Gottes. Und alle sonstigen Glaubenserfahrungen, die wir jetzt schon genießen dürfen. Aber einmal kommt dann die volle Inbesitznahme des Erbteils, was uns hier versprochen worden ist. Es ist alles grundsätzlich schon geschenkt, als wir zum Glauben an Christus kamen, ein unendlicher Reichtum der Gnade Gottes und seiner unergründlichen Liebe zu uns Sündern. Und obwohl wir den Heiligen Geist einmal grundsätzlich empfangen haben, als Siegel und auch als Anzahlung zukünftiger Herrlichkeit, des zukünftigen Erbes, gibt es ein immer tiefer gehendes Eindringen in diese Geheimnisse des Glaubens während unseres Glaubenslebens. Deshalb gibt es auch immer wieder eine neue, tiefer gehende Erfüllung mit dem Heiligen Geist, den wir bereits empfangen haben, als wir gläubig wurden. Wir sollten uns danach ausstrecken, in dieser Zeit möglichst viel zu schmecken von dem guten Wort Gottes und den Kräften der zukünftigen Welt. Das steht im Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 4. Und wir sollten uns freuen über das, was kommt, ihr Lieben. Kannst du dich freuen von Herzen auf das, was kommt? Wenn wir an die Jüngeren unter uns denken, dann wollen wir barmherzig mit ihnen umgehen. Sie wünschen sich für diese Zeit und Welt so manches noch, was wir Älteren hinter uns haben, obwohl wir auch gar nicht mehr zurück wollen. Ja, das ist klar, aber wenn man jung ist, dann hat man noch so manche Wünsche zeitlicher Natur. Das ist klar, wollen wir auch barmherzig sein im Umgang mit den jungen Leuten. Aber diejenigen unter uns, und da sind ja die meisten, die schon fortgeschrittenen Alters sind, sollten sich schämen. Jetzt will ich es mal sagen. Sollten sich schämen. Wenn sie sich nicht freuen können auf das ewige Erbteil, auf die ewige Herrlichkeit, da stimmt was nicht im Glauben. Das kann gar nicht anders sein. Da ist irgendwo was faul im Staate Dänemark. Also wenn ich mich im Alter von 60, 70, 80, 90 Jahren nicht auf den Himmel freuen kann, dann frage ich mich, ob da nicht irgendetwas verkehrt ist in meinem Glaubensleben. Ob es da nicht Blockaden gibt, Hindernisse gibt, worüber ich Buße tun darf, damit es auch bei mir zu einer echten Freude kommt auf den Himmel. Darüber kommen wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, wie Paulus hier sagt, jetzt und einst in der Vollkommenheit. Amen.